dass ich rechtzeitig wieder aufhöre. Ja, sehr schön. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Und Wilhelm hat ja schon sehr gut das Thema eingeführt. Auch das Lied jetzt, Streit, Konflikte, Auseinandersetzungen, die gibt es ja eigentlich immer in unterschiedlichen Formen, in unterschiedlichen Konstellationen. Und immer wieder versuchen wir, uns zu versöhnen oder wir sollten es versuchen. Aber vielleicht kennt ihr auch Leute, wo, oder vielleicht kennt ihr das aus eurem Leben, ich hoffe es nicht, aber vielleicht kennt ihr Leute in eurem Umfeld, die sind schon lange im Streit, da ist einfach keine Versöhnung möglich. Und deshalb habe ich diese Frage gestellt, ist Versöhnung möglich? Kann Versöhnung eigentlich immer geschehen? Ich werde jetzt nicht so sehr auf die globalen Auseinandersetzungen eingehen, da bin ich nicht Experte, also mit Politik habe ich es eigentlich nicht so, mit der Weltpolitik. Aber wir haben den Bibeltext schon gehört, den uns der Wilhelm vorgelesen hat. Vielen Dank. Und wenn ihr aufgepasst habt, viele von euch kennen diese Geschichte ja vielleicht schon länger. Und diese Erzählung, die wir da in dem Bericht, in dem Bibeltext gehört haben, die folgt ganz direkt auf einen ganz interessanten Bericht. Also in dem Kapitel davor ist was ganz Interessantes passiert. Dem Jakob, er hatte ein Treffen, ungefähr 20 Jahre, nachdem er von zu Hause wegging und jetzt der gefürchteten Begegnung mit seinem Bruder entgegengeht. Direkt in der Nacht davor hat er diese seltsame Begegnung mit Gott. Also ein seltsamer Mensch, der mit ihm kämpft, der lange mit ihm kämpft, stundenlang. Und es ist Gott darin, der sich dem ängstlichen, unsicheren Stammvater zeigt und der letztlich seinen Segen über ihn ausspricht. Er sagt dann am Ende nach dem Kampf zu ihm, du bist ein Gotteskämpfer. Du hast mit Menschen und mit Gott gekämpft und hast gesiegt. Der Jakob war sich sehr unsicher, wie dieser Tag jetzt wohl werden würde. Er hat sich in den vergangenen Wochen sich das oft ausgemalt in seine Gedanken. Und dabei hat er eigentlich doch gehofft, dass dieser Tag nie kommen würde, dass er seinem Bruder Esau entgegentreten muss. Aber vor ein paar Wochen hat Gott zu ihm gesagt, Jakob, du bist jetzt schon so viele Jahre in Haran, jetzt wird es Zeit, dass du wieder in deine Heimat nach Kanaan zurückkehrst. Ja genau, es war nämlich Gottes Auftrag. Es war nicht Jakobs eigene Idee, jetzt gehe ich wieder zurück zu meinen Eltern. Nee, es war Gott. Man kann es in 1. Mose Kapitel 31 nachlesen. Sofort, als Gott diese Anweisung ausgesprochen hat, kam dem Jakob bestimmt alles wieder hoch. Nach 20 Jahren hat er bestimmt manches vergessen, aber jetzt kommt es wieder hoch. Und noch einmal mehr hat er sich daran erinnert, den Jakob bringe ich um, den Gauner. Das hat nämlich sein Bruder gesagt. Das waren die letzten Worte, die er von seinem Zwillingsbruder Esau gehört hatte. Und die haben so in seinem Ohr, in seiner Erinnerung geklungen, die hat er nie vergessen können. Er hat wahrscheinlich versucht, es zu vergessen, aber so wie es den meisten Menschen geht, manche böse Dinge, die vergisst man einfach nicht. Der große Stress, der ungelöste Streit, der tiefe Bruch mit seinem Bruder und auch mit seinem Vater, der verging nicht einfach mit der Zeit. Auf den Weiden, die er hatte, wo seine Herden unterwegs waren, seine vielen Schafe und Kamele und Ziegen und Kühe und was er alles hatte, da ist ganz viel Gras gewachsen über die Jahre, aber über diese Familienwunde, da hat bisher einfach noch kein Gras wachsen wollen. Und in den vielen Zelten, die der Jakob mittlerweile hatte mit seinen Frauen und Kindern, da haben die Mägde Tag aus, Tag ein ziemlich viel Staub und Dreck rausgefegt. Aber dieser Familienkonflikt, da ließ sich irgendwie nicht unter den Teppich kehren. Da war immer noch da. Und die Zeit hat auch die Wunden nicht geheilt, wie man eigentlich so schön sagt. Vielleicht hatte Jakob gehofft, dass ja der Esau durch seinen wilden, rauen Lebensstil irgendwann vor ihm sterben wird. Aber auch das ist noch nicht eingetroffen. Jetzt sind 20 Jahre vergangen und das Problem ist immer noch da. Noch nicht gelöst. 20 Jahre Streit, 20 Jahre Familienzoff. Und jetzt sagt Gott zu ihm, ziehe mit einer mittlerweile großen Familie, mit einer Frau, mit deinen Kindern, mit deinem Vieh zurück in die Heimat zu deiner Verwandtschaft. Warum? Warum, Gott, willst du das? Hat er sich bestimmt gefragt und hat im Gebet wahrscheinlich auch Gott gefragt. Und da gibt es gleich mehrere Antworten drauf, warum. Das Naheliegende ist, es kommt auch in Haran Stress auf. Denn seine Schwiegerfamilie, seine Schwäger und so, die beginnen ihm seinen Reichtum zu neiden. Da wird es irgendwie eng für ihn. Bei seiner Herkunftsfamilie in Kanaan, da war das klar, jemand, der von Gott gesegnet ist, der wird reich. Aber in Haran haben sie ihm das nicht so richtig zustehen wollen. Wenn da noch nicht der Esau wäre, dann wäre es ja ganz einfach zurückzugehen. Aber diese belastete Beziehung zu ihm und diese immer noch offene Todesdrohung, warum zurück? Aber genau das, diese Situation mit seinem Bruder, das ist die zweite Antwort, warum und die Begründung, warum er zurückgehen muss. Weil für einen Mensch, der mit Gott lebt, der auf Gott hört, ist es ein No-Go, mit anderen Menschen im Unfrieden zu leben, im Streit zu sein. Es ist ein inakzeptabler Zustand, einen Konflikt über längere Zeit offen zu haben. Egal mit wem. Gott möchte vom Jakob, dass er die Beziehung mit seinem Bruder in Ordnung bringt, dass er sich mit ihm versöhnt. Deshalb soll er sich auf den Weg in die Heimat machen. Und das gilt übrigens auch für uns. Auch für uns gilt, als Christen, als Menschen, die mit Jesus leben, da passt es nicht zu uns, dass wir mit anderen Menschen im Streit leben und das nicht angehen, das nicht in Ordnung bringen. Das hemmt unsere Beziehung zu Gott, unser Verhältnis zu Jesus, wenn das länger angeht, dass wir mit jemandem im Streit sind. Und auf seinem Weg in die Heimat verspricht jetzt Gott ihm seine Gegenwart und sagt ihm seine Begleitung zu. In Kapitel 31, Vers 3 steht, das sagte der Herr zu Jakob, kehr zurück in das Land deiner Vorfahren und zu deiner Verwandtschaft, ich werde mit dir sein. Und das ist der dritte Grund, warum der Jakob zurück muss, weil Gott sagt, ich bin mit dir auf dem Weg zurück. So wie er jetzt mit ihm war die letzten 20 Jahre in Haran, so wird Gott mit ihm sein, wenn er sich auf den Weg macht. Das heißt, wenn er da bleibt, dann ist es schwierig, weil Gott zieht nach Haran mit ihm und deshalb muss er auf den Weg, und damit er auf dem Weg ist, den Gott für ihn vorgesehen hat. So kommt jetzt der Jakob hinkend und müde vom Kampf mit dieser fremden Person aus dieser ganz besonderen Nacht. Die Sonne geht auf über ihm und es ist ein Bild der Hoffnung, ein Bild des Neuanfangs. Er sieht es noch, er sieht die Sonne, aber er kann noch nicht genau deuten. Wir kennen die Geschichte und deshalb ist so diese aufgehende Sonne so dieses Zeichen des Neuanfangs. Aber er hat immer noch Angst, er muss eigentlich das Schlimmste befürchten. Und deshalb hat er sich auch so gut es ging innerlich und äußerlich vorbereitet auf diese Begegnung, die jetzt vorsteht. Und dann heißt es in dem ersten Vers, ich hoffe, ihr habt es noch im Ohr, als der Wilhelm angefangen hat zu lesen, Vers 1, als Jakob aufblickte, sah er Esau kommen zusammen mit seinen 400 Mann. So beginnt die Erzählung, Esau kommt mit 400 Mann. Ein Prozess sehen wir in dieser Geschichte, der sehr interessant ist. Ist Versöhnung möglich? Ja, Versöhnung ist möglich. Jetzt müssen wir mal schauen, ob man das hier, wie klappt das? Also ich muss noch anschalten. Ja. Versöhnung ist möglich. Also als der Jakob sieht, kommt Esau ihm entgegen. Ich möchte aus dieser Geschichte 4 Antworten auf diese Frage, ist Versöhnung möglich, geben, die ich so drin sehe. Und das sind 4 Grundwahrheiten, von denen auch wir heute einiges lernen können, wenn Versöhnung für uns, für jemanden von uns dran ist. Ich sehe 4 wichtige Antworten auf diese Frage, die den Jakob schon viele Jahre bewegt hat. Ist Versöhnung möglich? Wird er je wieder im Gute mit seiner Familie, mit seinem Bruder leben können? Das erste, Versöhnung ist möglich, aber nicht automatisch. Der Stammvater bekommt mehrfach von Gott die Zusage, ganz direkte Zusage, dass Gott mit ihm ist. Gott überträgt ohne Zweifel diese Versprechen, die er schon dem Abraham, seinem Opa und Isaak, seinem Vater, gegeben hat, jetzt auf ihn. Er ist der Dritte in dieser Segensreihe. Abraham, Isaak, Jakob, die Stammväter, die der Ursprung von Gottes Volk sind. Ohne Zweifel soll das auf Jakob übergehen. Obwohl eigentlich ja der Esau der ursprünglich Erstgeborene war. Eigentlich müsste es Abraham, Isaak, Esau heißen. Aber nein, Gott sagt, es wird Abraham, Isaak, Jakob heißen. Und Gott gibt ihm auch einen Namen, einen neuen Namen, in dem er sich verbirgt. Jakob heißt ja Betrüger, Fersenhalter. Und jetzt sagt Gott zu ihm, nein, du heißt ab jetzt Israel. Israel, El, El ist die Silbe für Gott im Hebräischen und Israel heißt Gotteskämpfer, einer, der mit Gott kämpft. Und das mit Gott kämpfen, das heißt nicht nur im Sinne von gegen Gott kämpfen. Also man kann ja mit jemandem kämpfen als Gegner, aber man kann ja auch mit jemandem zusammen kämpfen. Also der, der mit Gott kämpft, ist der, der an Gottes Seite kämpft. So sieht Gott den Jakob für die Zukunft. Einer, der Gottes Sache in der Welt vorantreibt, einer, der Gottes Segen in diese Welt bringt. Also der mit Gott für das Gute kämpft, an Gottes Seite kämpft. Der Jakob gehört als wichtiges Glied in die Segensreihe und sein Leben und seine Familiengeschichte in die große Geschichtsschreibung Gottes mit unserer Welt. Die Geschichte, die den Kampf beschreibt zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan und wo er siegt. Und er nimmt uns Menschen in diese Geschichte mit hinein. Genauso gilt es nämlich auch für uns. Auch wir sind Israel, wir sind Gotteskämpfer. Wir sind die, die mit Gott kämpfen, die das Gute, die Gottes Wort, die Gottes Segen in diese Welt hineinbringen. Wir sind Segensträger als Christen, wir sind Segensbringer für die Menschen um uns herum und für die Generationen, die nach uns kommen. Das, was wir, was ihr hier in Schopfloch, im Bezirk hier bringt, was ihr prägt, was ihr Menschen bringt, das wird weiterwirken, auch in die Zukunft. Also wenn wir mit Gott leben, wenn wir wieder Jakob mit Gott kämpfen, dann segnet uns Gott und mit uns auch Menschen um uns herum und Menschen nach uns. Dann fließt dieser versprochene Segen von Abraham, von Isaak und Jakob, der allen Völkern der Erde gilt, letztlich durch uns zu anderen Menschen. Das ist schön. Aber was nicht automatisch läuft, ist, dass Fehler in unserem Leben sich von selber ausbügeln. Nur weil wir zu Gott gehören, ist es nicht so, dass wir keine Fehler mehr machen und wenn wir Fehler machen, dass die dann gleich sich irgendwie wieder auflösen. Das ist leider nicht so. Wie schön wäre das doch, ne? Wenn Konflikte bei uns Christen einfach irgendwie gar nicht da wären am besten oder wenn sie aufkommen, weil wir uns alle so lieb haben, ist das dann alles gleich wieder okay. Wie schön wäre das? Das wäre doch wirklich genial, wenn wir als Gottes Kinder und als seine Mitkämpfer ein fehlerloses Leben führen könnten. Aber weil es nicht so ist, weil wir als Christen nicht fehlerlos sind, weil wir nicht ohne Fehltritte leben und in unserem Zusammenleben mit anderen Menschen, in der Familie, in der Verwandtschaft, im Verein, auf der Arbeit, selbst in der Gemeinde uns immer wieder aneinander schuldig werden, müssen auch wir uns mit Versöhnung und mit dem Versöhnen beschäftigen. Für manche Menschen ist es wohl ein Grund, warum sie nicht Christ sein wollen. Die sagen, die in der Stunde sind ja auch nicht besser wie mir. Die Christen sind ja auch nicht besser wie mir. Aber das ist nicht der Punkt. Niemand sagt, dass Christen fehlerlos sind. Niemand sagt, dass Menschen, die mit Gott leben, keine Fehler mehr machen. Nur weil wir zu Gott gehören, weil wir ihn lieben und mit ihm leben, bleibt es uns also nicht erspart, uns auch immer wieder mit anderen zu versöhnen. Genauso wie es Jakob nicht erspart blieb, diesen schweren Weg zu gehen, diesen Tag zu erleben, dieser gefürchtete Tag. Steht dir auch so ein Tag bevor, wenn du so in deine Beziehungen reinschaust, gibt es da auch eine Beziehung, die belastet ist, wo eigentlich so ein Tag wie bei dem Jakob dran wäre, ein klärendes Gespräch? Gibt es eine Beziehung, die belastet ist durch einen Vorfall, wo du entweder du an jemandem schuldig geworden bist oder jemand an dir schuldig geworden ist? Vielleicht hast du dich bisher noch nicht getraut, es anzugehen und schiebst es vor dir her. Und vielleicht hat sich es auch bei dir nicht irgendwie einfach so automatisch von allein geregelt. Dann lass dich von Jakob und Esau und vor allem von Gott inspirieren, was wir in dieser Geschichte sehen, was wir von dieser Geschichte lernen können. Denn die zweite Antwort, Versöhnung ist möglich, wenn ich mich ergebe. Was macht der Jakob, als er seinen Bruder ankommen sieht? Also er sieht, jetzt ist da, jetzt ist dieser Tag da. Jetzt wird es ein Aufeinandertreffen mit Esau geben, der mich umbringen will. Das ist das Letzte, was er von ihm gehört hat. Was macht er? Wir haben es vorher gehört. Als erstes stellt er sich vor seine Familie. Wir haben gehört, dass er alle seine Frauen mit den entsprechenden Kindern dazugehörend aufgestellt hat. Und dann heißt es, er ging vorne weg. Esau entgegen. Er geht voran, wenn es dann darum geht, seinen Bruder um Vergebung zu bitten. Die Zeit der Flucht von seinem Bruder weg, die ist jetzt vorbei. Keine weitere Vermeidung mehr. Der Tag davor, vor dieser seltsamen Nacht, da hat er noch taktisch ganz anders gehandelt. Da hat er sein ganzes Hab und Gut und sein Gesinde, seine Frauen, alle Viecher, hat er auf zwei Gruppen aufgeteilt und hat die über den Fluss geführt und hat eine Gruppe nach vorgeschickt. Denn wenn der Esau kommen würde mit Rache und mit Schwertern, dann würde nur die Hälfte draufgehen und er mit seinen Frauen und Kindern hätte dann Zeit, irgendwie in die Berge zu fliehen. Aber von dieser Taktik ist jetzt gar nichts mehr zu sehen. Er geht voran. Er nimmt Verantwortung und geht auf seinen Bruder zu. Er wird aktiv. Er wartet nicht ab. Er geht los. Er wartet nicht, bis der Esau kommt, sondern er geht ihm entgegen. Was wir noch sehen, ist die Haltung, in der er seinem Bruder entgegengeht. Er verneigt sich 7-mal auf den Boden, bis er dann direkt vor dem Esau steht, der ankommt. Also das reicht genau, um 7-mal sich zu verbeugen, wieder aufzustehen, ein paar Schritte zu tun und wieder sich zu verbeugen. Und als er beim 7. Mal auf dem Boden ist, ist er direkt vor den Füßen von seinem Bruder. Der Esau hätte es jetzt ganz leicht gehabt, den Jakob umzubringen, sich zu rächen, das zu tun, was er 20 Jahre zuvor angedroht hat. Und dem Jakob seine Unterwerfung wird dann auch dadurch deutlich, wie er mit seinem Bruder redet. Im Gespräch nennt er den Esau mein Herr und sich selber nennt er dein Knecht. Das ist interessant, weil schon vor der Geburt war es eigentlich umgedreht. Gott hat gesagt, der Jüngere wird der Herr sein und der Ältere wird der Knecht sein. Jetzt sagt der Jakob zu Esau, zu seinem eigentlich größeren Bruder, mein Herr. Also er gibt sich in Worten und in Gesten eindeutig unter seinen Bruder. Indem der Jakob das jetzt hier umdreht, wird sein Ernst deutlich. Der Ernst, mit dem er wirklich Versöhnung möchte. Er will diesen Streit aus dem Weg schaffen und er gibt sich unter seinen Bruder, wo er sich zuvor über ihn erhoben hat. Das zeigt, dass er dem Esau die Entscheidung überlässt. Er könnte jetzt das Schwert nehmen, ihm den Kopf abhauen oder in die Brust stechen. Wäre gar kein Problem gewesen. Aber dadurch zeigt er, ich ergebe mich dir. Er ist demütig. Er ist unterwürfig. Ist aber interessant, wenn man das so liest, wenn man den Text liest, vielleicht könnt ihr ihn zu Hause nochmal lesen, da kommt gar nichts von Entschuldigung oder von einer Bitte um Vergebung. Der Jakob sagt doch gar nichts dazu. Hat der Jakob wirklich um Vergebung gebeten? Das ist doch elementar wichtig. Das ist doch wichtig, dass man das auch ausspricht, dass man sich entschuldigt. Das lernen wir doch schon unseren Kindern. Ob er tatsächlich mit Worten um Vergebung gebeten hat für seinen Diebstahl des Erstgeburtssegens, das wissen wir nicht mit Sicherheit. Aber wir sehen an seiner sich ergebenden Haltung, sich ausliefernd, dass er in seinem Herzen wirklich sich entschuldigt hat, dass er wirklich sich ergeben hat, so wie er sich verbeugt. Wenn der Esau nicht versöhnungsbereit gewesen wäre, wie gesagt, dann hätte er ein ganz einfaches Spiel gehabt. Also der Jakob liefert sich unmissverständlich der angekündigten Rache von Esau aus. Und deshalb können wir davon ausgehen, dass diese Haltung, das, was er so zeigt und tut und wie er spricht, dass das kulturell damals eindeutiges Zeichen war, mir tut's leid, bitte vergib mir. Der Jakob hat nicht an seinem Erstgeburtsrecht festgehalten, das er ja ergaunert hat. Obwohl es Gott ihm ja zugesagt hat, hat er es unrechtmäßig von seiner Familie geholt. Aber er hält nicht dran fest, er ergibt sich, er macht sich klein, er demütigt sich, solange. Und wenn er das nicht so gemacht hätte, ja, dann wäre ja die Versöhnung nicht möglich gewesen. Im Neuen Testament schreibt der Jünger Petrus zu uns, euer Umgang miteinander soll von Demut geprägt sein. Denn Gott stellt sich dem Hochmütigen entgegen, aber dem Bedürftigen oder den Demütigen schenkt er Gnade. Genau das erlebt der Jakob jetzt, dass der Demütige Gnade bekommt. Denn das dritte, Versöhnung ist möglich, wenn ich entgegenkomme. Das Entgegenkommen, das beschreibt die Haltung von Esau. Er kommt seinem heimkehrenden Bruder entgegen. Er hört, dass der Jakob zurückkommt und so kommt er ihm entgegen. Dass er das jetzt mit 400 Mann tut, vermutlich Krieger, das schüchtert natürlich den Jakob schon ordentlich ein. Was soll das wohl bedeuten? Warum kommt er nicht alleine? Er muss ja mit allem rechnen. Wenn 400 Mann kommen, dann hat er mit seinen Frauen, Kindern, Kamelen, das ganze Gepäck, da hat er keine Chance. Er muss mit dem Schlimmsten rechnen. Ich habe vor kurzem auf Facebook dieses Meme gesehen. Das würde ich als Papa machen, ja? Wenn meine Anna anruft, Papa, würde ich alle meine Rockerfreunde zusammensuchen und dann, so muss sich der Jakob gefühlt haben, ne? Wenn jetzt da dieser nicht so tolle Kerle da, jetzt aber gibt's Haue, ne? Rache, das wäre eigentlich das Recht gewesen für den Esau. Es wäre sein Recht gewesen, sich zu rächen und endlich die Sache in Ordnung zu bringen. Wenn der Jakob tot wäre, dann wäre nämlich er der den Erstgeburtssegen wiederbekommt. Dann wäre er der rechtmäßig Erstgeborene. Oft ist es doch so, wenn ich jemand um Vergebung bitten muss, wenn ich mich entschuldigen muss, dann weiß ich noch nicht so genau, wie die andere Seite reagieren wird. Wird er mich annehmen? Wird sie mich annehmen? Wird sie mir in Liebe und Vergebung entgegenkommen? Wenn ich mit der Rita Stress habe, mit meiner Frau, dann weiß ich, dass da geht es. Da kann ich mich entschuldigen und Rita nimmt mich immer an. Die hat mich so arg lieb, da klappt es immer. Ich habe 4 Brüder und ich weiß, bei meinen Brüdern, da ist es schon ein bisschen schwieriger. Ja? Also wir sind jetzt alle erwachsen und so, früher viel gestritten, aber es gibt auch jetzt im Erwachsenenalter manchmal noch so Unstimmigkeiten, wenn einer sich wieder aus der WhatsApp-Gruppe ausklingt, weil er eingeschnappt war. Da ist es nicht immer so ganz einfach. Einer, der ist eher ein bisschen mürrisch und ein bisschen launisch. Da weiß man nicht genau, wie er reagiert, wenn man was sagt. Und ein anderer, der ist nicht Christ, so in meinem Sinn. Das heißt, da kann ich nicht davon ausgehen, dass Liebe, Vergebung, Versöhnung so ganz grundlegend zum Leben dazugehört. Der Esau kommt seinem unterwürfigen Bruder Jakob entgegen. Und zwar auf gleicher Ebene. Er kommt nicht von oben herab. Der vor ihm kniende Jakob, den nimmt er an. Er zieht ihn hoch auf seine Ebene. Er umarmt ihn und beide weinen. Was für eine krasse Situation, wenn man sich das bildlich vorstellt. Ja? Brüder, die 20 Jahre voneinander getrennt waren, die nicht wussten, wie der andere über sie denkt. Sie umarmen sich, sie versöhnen sich, sie sind wieder vereint. Was für große Steine müssen dem Jakob an dieser Situation vom Herzen gefallen sein? Esau nimmt mich wieder als seinen Bruder an. Die Beziehung kommt wieder in Ordnung. Nach so vielen Jahren, die Familie ist wieder vereint. Das ist der absolute Höhepunkt für mich in der Geschichte zwischen Jakob und Esau. Esau kommt dem schuldigen Jakob entgegen, reicht ihm seine Hand. Er verzichtet auf sein Recht und er verzichtet auf seine Rache. Und ich glaube, an dem Tag verwirklicht er, was er sich wahrscheinlich schon lange in seinem Herzen vorgenommen hat. Wenn irgendwann der Jakob kommt, dann ist alles in Ordnung. Was Paulus uns im Epheserbrief rät, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen, hat wahrscheinlich der Esau schon lange gedacht, wenn irgendwann kommt der Tag, dann kommt der Kleine zurück und dann ist alles wieder in Ordnung. Leider wusste das der Jakob vorher nicht. Deshalb war es für ihn so spannend, wie dieser Tag werden wird. Hat sich an dir jemand schuldig gemacht? Bist du vielleicht wütend über jemanden in deiner Familie, in der Verwandtschaft, vielleicht im Freundeskreis, im Verein oder vielleicht sogar hier in der Gemeinde? Bist du enttäuscht, verletzt, weil dir vielleicht was Wichtiges weggenommen worden ist? Lass kein Gras drüber wachsen. Denn Gras gedeiht auf so einem Boden sowieso nicht gut. Zorn, Streit, offene Konflikte, die bringen eher Disteln und Dornen und Brennnesseln. Wie gutes Gras. Vor allem, wenn man nichts dagegen übernimmt, dann werden die Brennnesseln immer größer und die Disteln und der Abstand wird immer größer. Mach sie wie Esau an diesem Tag der Versöhnung. Geh auf den oder auf die zu, die an dir schuldig geworden ist. In der richtigen, in der vergebenden Haltung geht der Person entgegen. Am besten ohne 400 Mann, also ohne so eine Meute. Das schüchtert nur ein. Sondern komm auf gleicher Ebene. Im Vaterunser beten wir, wahrscheinlich hier auch, ihr jeden Sonntag. Und vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir bitten um Vergebung bei Gott und sagen, der Grund dafür, weil wir ja auch unseren Schuldigern vergeben. Mache ich es wirklich? Vergebe ich meinem Schuldiger, also der, der sich an mir vergangen hat, der irgendwas gemacht hat und Schuld gegenüber mir auf sich geladen hat. Deute deinem Schuldiger an, dass du vergebungsbereit bist. Also lass die 400 Krieger weg, sondern komm auf gleicher Ebene. Mach den ersten Schritt. Vielleicht eine E-Mail, vielleicht eine WhatsApp. Vielleicht noch besser anrufen oder am allerbesten hingehen. Direkt mit der Person sprechen. Das ist immer am besten. Das lässt Missdeutungen eher weg sein. Was der Jakob zum Esau sagt, als er ihn wieder Bruder nennt, als er ihn wieder in die Familie aufnimmt, in seine Gemeinschaft, das finde ich gewaltig. Der Jakob sagt, wenn ich Gnade bei dir gefunden habe, nimm mein Geschenk an. Ich sah dein Gesicht und es war, als würde ich Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, als würde ich Gottes Angesicht sehen. So freundlich hast du mich aufgenommen. So nimm meine Gabe doch an, die dir überbracht worden ist. Denn Gott ist gütig zu mir gewesen, deshalb habe ich alles, was ich brauche. In der Güte und Milde von Esau, da sieht der Jakob Gottes Gesicht, wie Gott ihm entgegenkommt, wie Gott aussieht, nämlich voller Liebe, voller Barmherzigkeit, voller Versöhnung, voller Vergebung. Und was der Jakob vorher schon als Gottes gütige Zuwendung ihm gegenüber gesehen hatte, in dem ganzen Reichtum, den er hatte, in seiner tolle Familie, in den vielen Kindern, das sieht er jetzt nochmal in einer ganz anderen Art und Weise, wo er seinen Bruder sieht, mit dem er im Streit war, dass er ihn so liebevoll und gnädig ansieht. Jetzt ist eigentlich alles komplett. Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Jetzt habe ich sogar Wiederherstellung von der Beziehung zu meinem Bruder. Jetzt ist alles wieder gut. In Esaus vergebender Haltung und in seiner Zustimmung zur Wiederherstellung von dieser Beziehung, die zerbrochen war zwischen den zwei Zwillingsbrüdern, da sieht Jakob Gottes Entgegenkommen. Denn das ist das Letzte, noch ganz kurz. Versöhnung ist möglich, weil Gott versöhnt. Das ist die Grundlage. Versöhnung ist Gottes Hauptbeschäftigung mit uns Menschen. Nachdem diese wunderbare Welt, die er geschaffen hat, wie wir das ganz am Anfang von der Bibel lesen, mit wo alles gut war, wie das dann zu Bruch kam zwischen Gott und den Menschen. Die Sünde, die innere Auflehnung von uns Menschen, Gott gegenüber und der Entschluss, eigene Wege zu gehen, das hat die ursprünglich gute Beziehung zwischen Gott und Menschen zerstört. So wie der Jakob weit weg war von seiner Familie, so sind wir Menschen weit weg von Gott, wenn wir nicht mit ihm versöhnt sind. Das ist eigentlich ein geniales Bild für die Beziehung zwischen Gott und Menschen. So wie der Jakob weggegangen ist, seinen eigenen Weg, so sind auch wir Menschen in einer gestörten Beziehung zu unserem Vater. Wir sind nicht im Vaterhaus, wir sind nicht zu Hause. Aber Gott kommt uns Menschen entgegen, so wie der Esau dem Jakob entgegenkam, kommt Gott uns in Jesus Christus entgegen. Er bietet uns die Hand zur Versöhnung. Paulus beschreibt es so: Durch Christus hat er uns mit sich versöhnt, also Gott mit uns versöhnt. Er hat uns sogar den Dienst übertragen, die Versöhnung zu verkünden. Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet und uns hat er sein Wort anvertraut, das Versöhnung schenkt. In diesen Sätzen, da steckt ganz, ganz viel drin. Ich will nur ein paar Dinge skizzieren. Das Erste: Gott bietet uns Menschen Versöhnung an. Uns, die wir mit ihm im Streit liegen, die wir uns gegen ihn auflehnen, die wir uns an ihm vergangen haben und die wir unsere eigenen Wege gehen. Weit weg von ihm. Von ihm, der eigentlich unsere Familie ist, wo wir dazugehören. Er bietet uns in Jesus Christus seine Hand an und durch seinen Sohn Jesus Christus hat er die Welt, das heißt alle Menschen, mit sich versöhnt. Er ist uns nicht mehr böse, so wie der Esau. Er nimmt uns an, er wartet auf uns, dass wir wieder in seine Familie zurückkommen. Hast du diese ausgestreckte Hand Gottes schon mal angenommen? Hast du schon mal da eingeschlagen, diese Hand, die Gott uns in Jesus Christus anbietet? Vielleicht ist heute der Tag, um in diese Hand einzuschlagen und zu sagen, ja, ich will mit Gott versöhnt sein. Ich will mit Gott in Frieden leben. Der Paulus schreibt dann weiter, er hat uns sogar den Dienst, also diese Aufgabe übertragen, die Versöhnung zu verkünden. Das heißt, es anderen Menschen davon zu erzählen und sie auch in die Versöhnung mit Gott einzuladen. Auch in ein Leben mit Gott versöhnt, aber auch ein Leben untereinander versöhnt als Christen. Versöhnung ist auch für dich und deinen Bruder, für deine Eltern, deinen früheren Freund oder wer es auch immer sein mag, möglich. Da, wo Streit ist oder vielleicht war, da ist Versöhnung möglich. Gott hat uns sein Wort anvertraut. Gott hat uns seine Kraft anvertraut, durch die wir Versöhnung möglich machen können. Gottes Wort schenkt Versöhnung. Er hat unter uns das Wort der Versöhnung aufgerichtet. So hat es der Luther übersetzt. Das Wort der Versöhnung aufgerichtet. Das heißt, zwischen uns steht Versöhnung. Jesus, der uns mit Gott versöhnt und der uns untereinander versöhnt und es möglich macht. Also wenn du mit Gott versöhnt bist durch den Glauben an Jesus Christus und das, was er für uns alle Menschen getan hat an Ostern, dann ist es nur richtig und wichtig, dass du auch mit anderen Menschen in Versöhnung, in einer versöhnten Beziehung bist. Zeig also der Person, die an dir schuldig geworden ist, zeig ihr Gottes Gesicht, zeig deinem Bruder Gottes Gesicht, indem du entgegenkommst und das Vergehen an dir nicht länger zwischen euch stehen lässt. Sei bereit, es aufzuräumen und lass dich mit dieser Person versöhnen. Zeig deinem Gegenüber, dass du eine vergebende Haltung hast, weil Gott eine vergebende Haltung, eine vergebende Liebe uns gegenüber hat. Und wenn du vielleicht die Person bist, die sich falsch verhalten hat, also die an jemand anderen schuldig geworden ist, dann geh diesen schweren Weg auf den anderen zu. Bitte um Versöhnung. Mach dich klein. Mach dich demütig, so wie das der Jakob gemacht hat. Gesteh den Fehler ein, auch wenn es vielleicht unsicher und sogar gefährlich erscheint. Versöhnung ist möglich. Versöhnung ist möglich. Der Esau und der Jakob, die haben es miteinander geschafft. Gott hat es mit uns Menschen geschafft durch Jesus Christus. Schaffst du es auch mit der Person, mit der du Schwierigkeiten hast, mit der du einen Streit hast? Ich hoffe, dass du es schaffst. Versöhnung ist möglich, aber nicht automatisch. Es braucht unsere Bereitschaft dazu. Gott hat uns unter uns die Versöhnung aufgerichtet. Das heißt, wir sollen versöhnliche Menschen sein. Versöhnung ist möglich, wenn ich mich ergebe. Als Schuldiger, Verursacher des Streits, da muss ich mich demütigen, muss ich mich klein machen. Und ich muss bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Versöhnung ist möglich, wenn ich entgegenkomme. Ohne Androhungen und Bedingungen, liebevoll, vergebend, Gottes Gesicht, Gottes Wesen zeigend. Unversöhnung ist möglich, weil Gott versöhnt. Er, Gott selber, hat sich schon mit uns versöhnt. Er kommt uns in Jesus entgegen und nimmt uns in seine Familie auf. Er rechnet unsere Fehler, unsere Sünde, unsere Schuld uns nicht an, sondern er steht da, streckt die Hand aus und möchte, dass wir bei ihm sind. Amen. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du als der gerechte, heilige Gott, der Schöpfer der Erde, des Himmels, der Schöpfer von allem, dass du nicht weit weg stehst, sondern dass du in deinem Sohn Jesus Christus ganz nah zu uns gekommen bist, dass du uns Versöhnung anbietest. Wir, die wir oft unsere eigenen Wege gehen, die wir als Menschen, als gesamte Menschheit von dir getrennt sind, du hast uns zu dir zurückgeholt. Du stehst da in deinem Sohn Jesus Christus und bietest uns Gemeinschaft an. Du vergibst uns, du nimmst uns wieder auf in die Familie. Wir danken dir dafür. Danke, dass wir das erleben dürfen und dass viele heute Abend unter uns sind, die dieses Angebot angenommen haben. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, als versöhnende und versöhnliche Menschen zu leben. Bitte hilf uns, da wo Streit, wo Uneinigkeit herrscht, da wo wir uns einander vergangen haben. Hilf uns, Versöhnung zu leben und somit auch deine Liebe und dein Wesen in der Welt sichtbar zu machen. Danke für deine Güte, für deine Liebe und für deine Gnade. Amen.